Ja, liebe Geschwister, ich hoffe, Sie haben alle besinnliche und segensreiche Feiertage erlebt, haben sich auch an den Geschenken erfreut, die Sie von Ihren Lieben bekommen haben. Aber ich denke, das Wichtige ist, dass wir uns auch an das größte Geschenk haben erinnern lassen, dass nämlich unser Herr vor circa 2000 Jahren hier auf die Erde gekommen ist. Und wenn das nicht geschehen wäre, dann gäbe es keine Gemeinde und dann würde keiner von Ihnen hier sitzen. Und deswegen wollen wir uns heute Morgen mal mit einem Text befassen, ja, mit dem wir sowohl dankbar zurückblicken können, als auch mutig und hoffnungsvoll nach vorne in das neue Jahr hinein. Und da bietet sich ja in aller Regel immer so ein Psalm ein. Wir haben gerade einen gehört, den 91. Psalm wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber heute wollen wir mal uns unter einen Psalm stellen. Und wer das gerne so im Stillen mitlesen möchte, der schlage auf den Psalm 103. Das ist ja ein sehr, sehr bekannter Psalm. Also, Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der, der all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der dein Mund wieder fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Gericht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer hadern, noch ewiglich Zorn halten. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über die, so ihn fürchten. Sofern der Morgen ist zum Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten. Denn er kennt, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über die, so ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind. Bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Stuhl im Himmel bereitet und sein Reich herrscht über alles. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seine Befehle ausrichtet, dass man höret auf die Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobt den Herrn meine Seele. Wir wollen noch mal stiller werden. Wir wollen dir jetzt von Herzen Dank sagen, Herr Jesus Christus, dass du auch jetzt wieder mitten unter uns bist und dass du es bist, der uns dieses Wort aufschließt. Und so schenke uns auch jetzt nochmal die rechte Konzentration und Aufmerksamkeit, dass wir dein Wort wirklich richtig verstehen, dass wir es auch in unseren Herzen bewegen, ja, und dass dieses Wort auch wirklich unser Leben prägt und bestimmt. Und so geben wir dir die Ehre, loben und preisen dich, sagen dir Dank, dass du unser lebendiger und auferstandener Herr bist. Amen. Ja, machen wir zunächst mal eine ganz kurze Psalm 103 Begehung. Es ist ja so, dass dieser Psalm damit beginnt, dass der lebendige Gott ganz individuell gelobt, gepriesen, geehrt wird für das, was er Gutes an uns getan hat. Das ist so dieser erste Block, das sind so diese ersten 5 Verse. Und dann kommt dieses große Mittelstück, das sind die Verse 6 bis 19. Und der Psalm endet damit oder endet so, dass wieder der Herr gelobt und gepriesen wird, aber jetzt, man möchte jetzt sagen, gemeinsam mit allen Geschöpfen. Ganz am Anfang heißt es ja, lobe den Herrn, und hier am Ende heißt es ja, lobet oder lobt den Herrn. Da werden wir also aufgefordert, gemeinsam mit allen Geschöpfen den Herrn wirklich zu loben. Interessant ist nun dieses Mittelstück, diese Verse 6 bis 19. In diesem Mittelstück geht es ja jetzt nicht mit der subjektiven Meinung weiter. Da wird ja nicht etwas Nettes mitgeteilt, was der Glaubende so erfahren hat, was wir nachher noch sehen werden in diesen ersten 5 Versen, sondern in diesem Mittelstück, da wird uns etwas, ja, wird uns etwas Lehrhaftes, da werden uns göttliche Offenbarungen, da werden uns Informationen, da werden uns unverrückbare Wahrheiten mitgeteilt. Nur mal ein Beispiel, nachher gehen wir also noch näher darauf ein, was das Menschenbild anbetrifft, nur dieses Beispiel. Da werden uns wirklich unverrückbare Wahrheiten mitgeteilt. Und dieser Psalm ist von David, das wissen wir. Wo dieser Psalm historisch im Leben des Davids einzuordnen ist, erfahren wir aus diesem Psalm nicht. Obwohl dieser Psalm 103 sehr, sehr bekannt ist, ist es umso erstaunlicher, dass wir im Neuen Testament nicht ein einziges direktes Zitat dieses Psalm 103 finden. Die Handschrift, in Anführungsstrich, die Handschrift des Psalm 103, die kommt natürlich auch im Neuen Testament vor. Man spürt ja hier, wenn man diesen Psalm durchliest, man spürt ja förmlich den Geist Jesu Christi, wie er uns jetzt hier schon in ganz besonderer Weise den Vater zeigt. Und die Frage ist jetzt, wie wollen wir mit diesem Psalm umgehen? Und wir hatten ja schon am Anfang gesagt, es ist ein Psalm, er ist sehr geeignet dafür, dass wir also wirklich dankbar zurückblicken, was in den letzten 12 Monaten geschehen ist oder auch davor, und dass wir auch wirklich mutig, auch hoffnungsvoll nach vorne blicken dürfen in dieses neue Jahr 2020 hinein. Und wofür sollen wir dankbar zurückblicken? Ich denke, das Erste ist zunächst mal, vergiss es nie, was er dir Gutes getan hat. Das ist das Erste. Das kommt besonders in den ersten 5 Versen zum Tragen. Dann vergiss es auch nie, wer du ohne Gott wärest. Oder wenn wir es ganz allgemein halten, Mensch, vergiss es nie, wer du ohne Gott bist. Dann vergiss es auch nie, was das Gute, was du einmal grundsätzlich empfangen hast und was du immer wieder vom Herrn empfängst, was dieses Gute den Herrn gekostet hat. Und dann darfst du auch mutig und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, und zwar halte dir immer vor Augen, wo der Herr regiert. Das heißt, du bist auch im neuen Jahr, im Jahr 2020, wirklich geborgen in dem Herrn. Ich denke, so wollen wir mal diesen Psalm angehen. So können wir diesen Psalm wirklich beten, so können wir ihn ausleben, so können wir ihn wirklich ausdrücken. Kommen wir also zu diesem ersten ganz, ganz wichtigen Punkt, wofür wir rückblickend wirklich dankbar sein sollen. Vergiss es nie, was der Herr dir Gutes getan hat. Und dieser Psalm spricht da jetzt im ersten Teil, also in den ersten 5 Versen, spricht er von einer ganz wunderbaren zentralen Erfahrung. Dass du nämlich jetzt als Glaubender dem lebendigen Gott begegnet bist, irgendwann einmal begegnet bist. Neutestamentlich gesagt, du bist irgendwann einmal dem Herrn Jesus Christus begegnet. Und dieser Psalm möchte dich jetzt daran erinnern, was er dir in dieser Begegnung Gutes getan hat. Und das sind ja wieder ganz unterschiedliche Erfahrungen, die der Glaubende heute erlebt hat. Und als allererste steht da die Erfahrung, dass er dir alle deine Sünden vergeben hat, grundsätzlich einmal, und dir immer wieder all deine Sünden vergibt und dass er all deine Gebrechen heilt, wie es hier heißt. Das heißt, er hat dich sozusagen aus der Gottesferne herausgeholt. Er hat alles Trennende von dir genommen. Und dann heißt es weiter, der dich vom Verderben erlöst. Es ist manchmal ganz interessant zu erfahren, was da so im Urtext steht oder hier, was da im Hebräischen steht. Da steht ein viel drastisches Wort. Da steht es nämlich so, der dein Leben aus der Grube erlöst hat. Also wo du nicht mehr herauskommst. In der es im Bild gesprochen feucht, nass, kalt, ja hoffnungslos ist. Und da hat der lebendige Gott dich wirklich herausgeholt. Und das ist zunächst mal der Befund, das ist zunächst mal der Befund des David. Von ihm, diesem Militärstrategen, diesem Politiker, da hätte man sich wahrscheinlich auch ganz etwas anderes vorstellen können. Der hätte ja auch sagen können, ich freue mich ganz besonders darüber, über meine militärischen Erfolge, über meinen Reichtum, über meinen Ruhm, über meine Gesundheit und was es da sonst noch gibt. Natürlich sind das Gründe, für die man den lebendigen Gott auch danken kann und darf. Aber wir merken hier, dass der David sich über ganz was anderes viel, viel mehr freut. Was ihm besonders wichtig ist, dass er nämlich sagt, was ich am meisten brauche, wenn die letzte Rechnung geschrieben wird, das ist, dass mir die Sünde vergeben ist, dass ich begnadigt bin. Dass ich jetzt wirklich mir Gott also, sag ich mal, nicht das gibt, was ich verdient hätte, nämlich die Verdammnis, das ewige Getrenntsein von Gott. Dass er wirklich Gnade vor Recht hat ergehen lassen, dass ich mit ihm versöhnt bin. Darüber frohlocke ich, darüber jubel ich. So sagt es also David. Und dann fährt er fort und fasst das im Grunde genommen, das, was auch er erlebt hat, fasst das jetzt nochmal in diesem Satz zusammen, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Nur was soll jetzt der Adler hier? Oder genauer gefragt, was soll dieses jung werden wie ein Adler? Und bei diesem Bild vom jung werden wie ein Adler, da denkt man an diesen Federwechsel des Adlers, was ja auch wirklich bei diesem Vogel und auch bei anderen Vögeln auch stattfindet. Nur dieses Jungwerden hat natürlich nichts mit dem Jugendwahn der Werbung zu tun. Also im hohen Alter noch fit, noch keine Falten, mit 75 noch so aussehen wie mit 40. Also das hat nun wirklich damit überhaupt nichts zu tun. Sondern, dass der Glaubende sagen kann, der lebendige Gott hat mich komplett erneuert. Der lebendige Gott hat mich komplett erneuert. Nicht? Er hat mein kleines Leben hier auf dieser Erde hat eine völlig andere Dimension bekommen. Er hat es tatsächlich geschenkt, dass ich nicht mehr in der Welt des Unglaubens weiterleben muss. Das tatsächlich geschenkt. Ich habe ihn erkennen dürfen, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich habe verstehen dürfen, was sein Sohn Jesus Christus so hart am Kreuz von Golgatha für mich erkämpft hat. Ich habe das alles wirklich erleben dürfen, erfahren dürfen, verstehen dürfen. Und jetzt erlebe ich ununterbrochen seine Gemeinschaft, seine Treue, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Liebe. Und er sagt, noch mehr stelle ich fest. Denn David sagt jetzt quasi auch, wer jetzt wirklich mit Gott lebt, wer jetzt wirklich mit ihm unterwegs ist, der wird, unabhängig von seinem Alter, wird er geistlich immer wieder taufrisch gestärkt und ermutigt, auch wenn er im Alter einige Federn lassen muss. Das macht David also hier deutlich. Und deswegen gilt es, lobe den Herrn, ganz individuell, jeder Einzelne. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wenn wir heute so in die Welt hineinschauen, liebe Geschwister, und das ist das Erschütternde, das ist das Traurige, dass viele Zeitgenossen damit nichts mehr anfangen können. Ja, dass sie wirklich sagen, tja, das lehne ich ihm ab, dass ich von Gott zur Verantwortung gezogen werde, dass er mir seine Bedingungen diktiert, dass er mir ein schlechtes Gewissen macht, das habe ich einfach nicht nötig, das lässt mein Stolz nicht zu. Und das ist schon eine traurige Feststellung. Ich, der sagt dann vielleicht weiter, ich verantworte mein Leben vor mir selbst oder noch vor dieser Gesellschaft, nicht die so nach unseren mittelmäßigen Vorstellungen zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Okay. Ich meine, wer lässt sich schon gerne zur Verantwortung ziehen? Nicht, wer beugt sich schon gerne einer höheren Macht? Nur die entscheidende Frage ist, ob der Mensch mit dieser Gottesverweigerung durchkommt. Das heißt also, stimmt nun die folgende Bedrohungsanalyse, die der David da wirklich ausbreitet? Stimmt die wirklich? Und man hat ja so den Eindruck, als wenn der David förmlich auf diesen Einwand, auf diese Frage gewartet hat. Und deswegen kommen wir jetzt zu diesem großen Mittelstück, wo es eben nicht mehr subjektiv weitergeht mit irgendwelchen weiteren persönlichen Erfahrungen, sondern, wie wir vorhin schon am Anfang gesagt haben, wo uns jetzt wirklich durch den lebendigen Gott etwas Lehrhaftes mitgeteilt wird, wo er uns etwas offenbart, wo er uns Wahrheiten mitteilt, die unverrückbar sind. Und das Erste ist, was uns der Psalmist, was uns David hier klar machen ist, vergiss es nie, Mensch, wer du ohne Gott bist. Und da erinnert David, ich finde das interessant, wie der David da vorgeht, da erinnert der David zuerst mal an eine Tatsache, die der Mensch vielleicht schneller akzeptieren kann als die ganze Sache da mit der Sünde und mit der Verantwortung. Es ist ja so, als wenn der David jetzt ab Vers 14 so sagt, du Mensch, wenn du jetzt wirklich einmal wissen willst, wie es um deinen Zustand bestellt ist, dann betrachte das Ganze mal von einer anderen Seite. Gehe mal nicht geistlich vor, sondern gehe mal biologisch vor. Vielleicht liegt dir das näher. Und dann kommen ja diese Verse 14, 15, 16, wo der David sagt, denn er kennt, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Liebe Geschwister, was für eine eindrückliche Beschreibung des menschlichen Lebens ohne diese direkte, unmittelbare Beziehung zum lebendigen Gott. Das ist die Situation. Die Hilflosigkeit des Menschen zunächst mal von der biologischen Seite aus gesehen. Und das ist im Grunde genommen so, als wenn der David jetzt dem Mensch sagt, glaube ja nicht, wenn du die Blume in all ihrer Schönheit, Herrlichkeit und Pracht zur richtigen Jahreszeit blühen siehst, wenn du das Gras da im saftigen Zustand stehen siehst, das würde ewig so weitergehen. Glaube das bitte ja nicht. Sondern es ist genau anders. Es hat alles seine Zeit. Es hat alles seine Saison. Wie geblüht, so verdorrt. Und so ist es eben nicht, so fährt jetzt David fort, so ist es eben nicht nur mit den Blumen und mit dem Gras, sondern so ist es auch mit dir, Mensch. Denk daran, dass du Staub bist. Und merken wir, liebe Geschwister, merken wir, wie wichtig dieser Mittelteil ist, wo uns Gott etwas offenbart. Hier, das Erste hier, dass wir wirklich ein von Gott her bestimmtes Menschenbild bekommen und dann nicht unser eigenes Menschenbild zurechtzimmern, sondern ein von Gott her bestimmtes Menschenbild bekommen. Das ist hier das Entscheidende. Natürlich, liebe Geschwister, das wissen wir auch, solange ein Mensch nicht zum Glauben an Jesus Christus kommt, sieht er sein Leben ganz anders und würde sagen, aber schaut mich doch an, ich sehe doch ganz fit aus, ich bin doch nicht jemand, der wie Staub ist oder wie ein Blümchen, das im Nu weg ist, sondern ich bin doch noch mit allem da, was zu meiner Physis, was zu meiner Seele, was zu meinem Geist gehört. Gut, ich habe natürlich so einen leichten Schimmer, dass am Ende meiner Existenz eventuell die Frage kommen könnte, bin ich das, war es das? Ich merke da, dass irgendwie der Zahn der Zeit nach, dass der Karren nicht zu halten ist und dass ich eines Tages nicht mehr da bin. Und dann So argumentiert jetzt David weiter, sagte, ja, wenn du schon diesen leichten Schimmer hast, wenn du schon wirklich diesen Schimmer, diese Ahnung hast, ja, dann sagt er also weiter, solltest du dann nicht etwas zurückhaltender sein mit deiner Selbstbehauptung und mit deiner Selbstrechtfertigung? Müsstest du dann, Mensch, nicht einsehen, dass du wirklich stärkere Hilfe brauchst, Hilfe von außen, Hilfe von oben? Und der Mensch macht vielleicht verdutzt Fragen, wieso Hilfe, wieso brauche ich Hilfe? Und jetzt argumentiert David weiter und sagt, dein biologischer Zustand, also deine Vergänglichkeit, lieber Mensch, hat etwas mit deinem geistlichen Zustand zu tun, nämlich mit deiner Sünde. Du bist also biologisch dem Tod verfallen, was eben damit zu tun hat, ja, dass du hineingerissen bist in die Folgen des dramatischen Sündenfalls. Das ist der Grund. Und deshalb, Mensch, gibt es das alles. Krankheit, Schmerz, Abschied, Trauer, Tod, Verlorenheit. Und da kommst du, Mensch, alleine nicht heraus. Und das bedenke. Und David sagt weiter, du bist in der Tat Blume, Gras, du bist Staub. Genauso wie ich, David auch. Aber, und das ist jetzt das Wunderbare, du bist jetzt in diesem anonymen Universum nicht alleine gelassen, sondern der lebendige Gott eröffnet dir jetzt eine vollkommen neue Perspektive. Er wirft dir sozusagen jetzt den Rettungsanker zu. Er lässt dich da nicht alleine. Und wenn du ihn anrufst, dann wird er dich aus dieser Vergänglichkeit herausholen. Und warum? Und jetzt kommt eigentlich der Kernstück dieses 103. Psalms, nämlich dieser Vers 17. Die Gnade aber des Herrn, ja, sie währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über die, so ihn fürchten. Liebe Geschwister, hier wird wirklich eine umfassende Schönheit der Gnade Gottes beschrieben. Und die Frage ist jetzt, wie kann der Psalm das so tun? Wie kann der Psalm das so sagen? Und jetzt kommt hier dieser merkwürdige Vers 7 da ins Spiel. Dieser Vers 7 hier, wo es da heißt, er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Wenn man diesen Psalm so durchliest, da kommt einem dieser Vers zunächst mal so wie so ein Fremdkörper vor. Man weiß gar nicht, was man mit ihm anfangen soll. Man findet überhaupt keine Verbindung zu den anderen Versen. So hat es scheinbar den Eindruck. Alles andere verstehen wir ja. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Haben wir gerade gehört. Denk daran, dass du das richtige Menschenbild bekommst und was es Gott gekostet hat und so weiter und so fort. Und plötzlich kommt so ein Satz da rein, er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels sein tun. Man findet zunächst mal überhaupt keine Verbindung zu den anderen Versen. Aber das ist jetzt das Interessante. Wie kann der Psalm das so tun? Wie kann er das so sagen? Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über die, so ihn fürchten. Und zwar, er schafft es so, indem er jetzt an die zentrale Offenbarung anknüpft, die der lebendige Gott dem Mose gemacht hat und die der Mose dann dem Volk gemacht hat und die Mose und das Volk dann der Menschheit gemacht hat. Und das können Sie alle nachlesen im zweiten Buch Mose in den Kapiteln 32, 33 und 34. Da wird das ganz deutlich. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. So, und wenn du jetzt wirklich erfahren willst, was er dem Mose und dem Volk hat wissen lassen, dann gerätst du in eine der dunkelsten Stunden des Volkes Israels hinein. Denn eines Tages kam der Mose mit den beiden Tafeln, wo also die Gesetze Gottes geschrieben worden sind, mit Gottes eigener Hand, nicht ein ganz heiliger Moment des Bundesschlusses am Sinai, von diesem Berg herunter in das Lager. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Wir wissen, was da passiert ist, dass das Volk den lebendigen Gott schon längst vergessen und sich da dieses verrückte goldene Kalb da gegossen hat und dieses Kalb dann angebetet und verehrt hat. Und da sagt der lebendige Gott zu Mose, dieses halbstarrige Volk werde ich vernichten. Aber mit dir, Mose, fange ich nochmal von vorne an. Und dann sagt der Mose, und das erinnerte mich so ein bisschen an Abraham in der Geschichte mit Sodom und Gomorra. Und dann sagt Mose zu ihm, Herr, bitte nicht. Erweise du jetzt an diesem halbstarrigen, an diesem götzendienerischen, an diesem sündigen, an diesem unfähigen Volk, dass du das trotzdem hinbekommst. Geh mit uns. Und der lebendige Gott sagt, ja, ich gehe mit euch. Und dann sagt Mose weiter, aber dann zeig dich doch, Herr. Und er sagt, Gott, das geht nicht. Das geht nicht. Du bist Mensch. Das haut dich um. Jeder Mensch, der mich sieht, wird nicht mehr lieben. Aber du kannst mir hinterher schauen. Komm also erneut auf diesen Berg. Bring zwei neue Tafeln mit, Ausgabe Nummer 2. Und dann werde ich hinter dir herschauen. Und während das tatsächlich passiert, liebe Geschwister, während das tatsächlich passiert, da hört Mose eine Stimme, da hört Mose also hier diese Worte, Gott, barmherzig, gnädig, geduldig, von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetate der Väter heim an Kindern und Kindeskinder bis ins dritte und vierte Glied. Und jetzt tauchen diese Worte, liebe Geschwister, jetzt tauchen diese Worte wieder in unserem Psalm auf, und zwar in den Versen 8, 9 und 10. In den Versen 8, 9 und 10. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Vers 9. Er wird nicht immer hadern, noch ewiglich Zorn haben. 10. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Aber, liebe Geschwister, merken wir, was da fehlt? Merken wir, was da fehlt? In dem Psalm 103 taucht nicht die Passage auf, wo es da heißt, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Diese Passage taucht hier im 103. Psalm nicht auf. Und merken wir da, liebe Geschwister, wie aufgrund dieses, ja, wie soll man das ausdrücken, wie aufgrund dieses Überschwanges, dieses Überhangs der Gnade Gottes hier schon das Kreuz aufleuchtet. Hier schon im Grunde genommen Jesus Christus sichtbar wird. Das ist überhaupt sowieso das Faszinierende an dem Psalm. Ich möchte fast sagen, in allen Psalmen wird Jesus Christus sichtbar. Aber hier nochmal in ganz deutlicher Weise. Und das ist für den David so überwältigend, dass hier schon dieses Kreuz auftaucht, aber für ihn, sage ich mal, überwältigend diese Gnade, dass er das beschreiben muss. Und das tut er dann auch. Das tut er dann auch mit diesen drei wunderbaren Bildern aus Vers 11, 12 und 13. Wo es da heißt, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über die, so ihn fürchten. Das heißt, die Gnade Gottes ist so überschwänglich, die ist so überwältigend, ja, wie die Distanz zwischen Himmel und Erde. Und dann kommt das nächste Bild. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Und hier, liebe Geschwister, hier darfst du einmal vergessen, was ansonsten bei dem Wort Gottes nicht gestattet ist. Denn du kannst deine Sünden jeglicher Art vergessen, wenn sie beim lebendigen Gott abgeladen worden sind. Dann darfst du das vergessen. Und dann die Frage, warum macht der lebendige Gott das so? Und dann kommt dieses dritte wunderbare Bild, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Ja, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten. Das ist die innerste Beziehung, die der Glaubende zum Vater haben kann. Und wenn du das neutestamentliche Pardon dazu haben willst, dann landest du bei dem Apostel Paulus, dann landest du im Epheserbrief. Oder sagen wir zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 2, die beiden Verse 4 und 5. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Das ist das neutestamentliche Gegenstück dazu. Nur, was die Gnade anbetrifft, die Gnade schüttet der Herr nicht einfach so wahllos über Menschen aus. Ist uns das aufgefallen? Dass hier einmal in Vers 11 heißt, lässt seine Gnade walten über die, ja über welche denn? So ihn fürchten. Dann Vers 13, er erbarmt sich der Herr über die, ja über welche denn? So ihn fürchten. Und dann haben wir nochmal eine dritte Stelle in dieses Kernstück dieses Vers, des Psalm 103, dieser Vers 17. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über die, so ihn fürchten. Also, ganz entscheidend, hier geht es um das Fürchten. Mit Fürchten ist natürlich hier die Ehrfurcht gemeint vor dem lebendigen Gott. Dass also Menschen wirklich erschrecken über die göttliche Diagnose in ihrem Leben. Dass sie wirklich darüber erschrecken. Und dass da ein heiliger Gott ist, ja, dem sie so viel schuldig geblieben sind. Den sie, sag ich mal, so oft durch ihre Ignoranz beiseite geschoben haben. Den sie so oft haben links liegen lassen. Das ist das eine, was Ehrfurcht anbetrifft. Ehrfurcht bedeutet aber noch mehr, dass der Mensch auch dem Urteil Gottes Recht gibt, dass der Mensch nichts beschönigt. Das gilt es auch. Und dass ich mich dann wirklich nach seiner Gnade und nach seiner Barmherzigkeit im kindlichen Vertrauen ausstrecke. Das heißt Ehrfurcht, das heißt Fürchten vor Gott. Das heißt Fürchten vor Gott. Also, vergiss es nie, was er dir Gutes getan hat. Vergiss es nie, was du ohne Gott wärst. Und als nächstes, vergiss es nie, das Gute, das du empfangen hast, was ihn das gekostet hat. Und der David wusste schon etwas davon. Das hatte ihm Gott auch schon im Alten Testament mitgeteilt, dass er, der lebendige Gott, irgendwann einmal einen Retter schicken wird. Wie das Gott jetzt im Einzelnen machen wird, das wusste David allerdings noch nicht. Aber er hatte die Zusage Gottes, wenn du mir vertraust, David, dann wirst du gerettet, dann wird auch das, was mein Retter später einmal tun wird, dann wird das auch rückwirkend für dich gelten, wenn du mir glaubst, wenn du mir vertraust. Und immer, so kann man sich das schon mal vorstellen, immer wenn der König David da in Jerusalem im Tempel war und dann diese Tiere sah, die geschlachtet wurden, dann verstand er diese Symbolik. Die Tiere müssen eben sterben als Opfer für unsere Sünden, damit wir nicht sterben müssen. Nicht Sünde muss eben geahndet werden, Sünde muss sozusagen entsorgt werden, weil eben Gott heilig ist. Und deswegen konnte David ja auch getrost im Glauben an den lebendigen Gott sterben, weil er das eben wusste, dass ihm vergeben wird. Denn Gott wird eines Tages eben den schicken, der die Sünde vergibt, der die Sünde entsorgt. Und deswegen konnte er auch hier in Vers 4 voller Gewissheit sagen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Barmherzigkeit und Gnade. Und dann vergingen noch circa 1000 Jahre. Bis der lebendige Gott wirklich seinen Sohn schickte. Und Jesus Christus hat dann beide Probleme gelöst. Er hat das geistliche Problem gelöst, indem er sündlos gelebt hat, indem er gelitten hat, indem er gestorben ist am Kreuz auf Golgatha, indem er dort die Strafe auf sich gezogen hat, die jeder einzelne Mensch verdient hätte. Damit hat er das geistliche Problem gelöst. Und er hat auch das biologische Problem gelöst, indem er den Tod entmachtet hat und nach 3 Tagen auferstanden ist. Und deswegen ist die letztgültige Anlaufstelle für den lebendigen Gott kein anderer als Jesus Christus. Und deswegen scheiden sich die Geister nicht so sehr an dem lebendigen Gott. Die Geister scheiden sich an Jesus Christus. Das sehen wir immer wieder. Über Gott wirst du mit manchen Menschen reden können. Aber wenn du auf Jesus Christus kommst, wird es kompliziert. Das ist für Gott die letztgültige, endgültige Anlaufstelle. Also vergiss es nicht, vergiss es nie, was er dir Gutes getan hat. Vergiss es nie, wer du ohne Gott bist, wärest. Vergiss es nie, was es ihn gekostet hat. So kannst du dankbar zurückblicken. Aber wir haben gesagt, es ist auch ein Psalm, mit dem du hoffnungsvoll, mutig auch nach vorne blicken darfst in das neue Jahr hinein. Es kann natürlich jetzt sein, dass den einen, wenn er wirklich in das Jahr 2020 blickt, ein beklemmendes Gefühl überfällt, weil ein neues Jahr beginnt, 365 neue Tage, Ungewissheiten, Dinge, die vielleicht schief laufen können, Probleme, die sich nicht lösen werden, Fragezeichen über Fragezeichen. Und das Wunderbare an diesem Psalm ist, dass er auch dafür für dich eine Erinnerung bereithält, nämlich diesen Vers 19. Der Herr hat seinen Stuhl im Himmel bereitet und sein Reich herrscht über alles. Das heißt letztendlich, vergiss nie, wo Gott regiert. Es gibt nicht den kleinsten Winkel, es gibt nicht die verborgenste Ecke, wo er nicht letztgültig die Macht und Kontrolle hat. Und das hat für dich persönlich, was das neue Jahr anbetrifft, hat das natürlich ganz massive praktische Konsequenzen. Alles, was dir im neuen Jahr begegnen wird, an komplizierten Menschen, an Schwierigkeiten, an Nöten, an Herausforderungen, an Problemen, es steht letztendlich alles unter der Kontrolle Gottes. Und deswegen konnte David, und jetzt komme ich auf einen anderen Psalm ganz kurz zu sprechen, deswegen konnte David auch das aussagen, was er im Psalm 23 betet. Selbst wenn ich durch das Tal der Todesschatten wanderte, fürchte ich kein Unglück. Auch da bist du bei mir. Selbst wenn mich Feinde umlagern, bedrängen, angreifen und die Luft zum Atmen dünner wird, deckst du mir trotzdem den Tisch, selbst im Angesicht meiner Feinde. Du bewahrst und tröstest mich. Du hältst mich fest. Und selbst wenn die letzte Strecke auf dieser Erde beginnt, werden mir Gutes und Barmherzigkeit und Gnade folgen. Und ich werde im Hause des Herrn bleiben, immer da. Es wird mich nichts von ihm trennen. Und das hat auch Paulus gewusst. Wir kennen dieses berühmte Wort. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Erfolge wie Misserfolge. Gesunde Tage wie kranke Tage, Trauer wie Leid, gelöste wie ungelöste Probleme. Alles muss uns letztendlich wirklich zum Guten dienen. Das, und damit komme ich zum Schluss, das heißt natürlich nicht, liebe Geschwister, dass wir Gott in allen Dingen verstehen werden. Nein, 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 nein. Der Herr kann manche Dinge so führen, dass dir ja im wahrsten Sinne des Wortes die Knie schlottern. Dass du Nächte erlebst, wo du die Kissen voll weinst, das kann es geben, weil du es absolut nicht verstehst. Und du hast von der Bibel her nicht die Zusage, dass du auf jede Frage eine Antwort Gottes bekommst. Aber du hast das Versprechen, du hast die Zusage Gottes, dass er dich nicht in Verzweiflung lässt, sondern dass er keine Fehler macht, dass er dich durchbringt, dass er dich trägt, dass er dich hält. Das Versprechen, diese Zusage allerdings, die hast du. Und deswegen kannst du auch getrost in das neue Jahr gehen, 2020. Auch in diesem Jahr bist du wirklich geborgen in Gott. Und so kann man den David verstehen. So kann man den David verstehen, dass er jetzt zum Schluss nochmal zum Lob aufruft. Und zwar jetzt nicht ganz individuell, einzeln, sondern gemeinsam als Gemeinde diesen Herrn wirklich zu loben, wie er es da sagt. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seine Befehle ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Und nochmal, lobt den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Amen.